Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christina. Ich bin seit über 10 Jahren in der Hundeverhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Und mit meinem Podcast nehme ich dich so ein bisschen mit in mein Leben, meine Erfahrungen, meine Verhaltensberatungsfälle und teile natürlich auch den ein oder anderen Tipp oder Trick im bedürfnisorientierten Zusammenleben mit deinem Hund. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute wieder eine ganz zauberhafte Gästin mit dabei, die ich euch als allererstes mal kurz vorstellen möchte. Das ist die Janine. Die Janine und ich, wir sind in der gleichen Fortbildung, so haben wir uns kennengelernt, eine Online-Weiterbildung, und tatsächlich strebern wir auch ein bisschen und treffen uns immer mal zwischen den Modulen, um gemeinsam mit unseren Hunden zu trainieren. Und das macht A, das Training riesig viel Spaß, die Weiterbildung riesig viel Spaß, aber auch dieses Drumrum-Geschnacke, was wir dann immer haben, weil meistens verquatschen wir uns dann nach oder während des Trainings noch ganz gerne, und dann springen wir auch irgendwie so durch verschiedene Themen, und dann haben wir uns gedacht, da halten wir doch zumindest mal einen Teil in einer Podcast-Folge, halten wir fest, genau. Und Janine, du darfst dich jetzt einmal vielleicht kurz vorstellen, mal erzählen, wo du wohnst. Du machst ja aktuell immer noch kein Online-Training, leichter Seitenhieb, aber live kann man ja mit dir trainieren und damit alle einfach wissen, die bei dir im Einzugsgebiet sind und vielleicht Bock drauf haben, dass die wissen, wo du bist.
Genau, mit mir kann man sozusagen nur live trainieren, und zwar in der Umgebung Berlin und Brandenburg arbeite ich mit allen Teams, die vor allem nett und positiv mit ihrem Hund arbeiten wollen, und von da über Grundgehorsam bis Probleme, bis der Hund hat mich gebissen, was soll ich tun, mache ich alles.
Sehr gut. Willst du sonst noch was dazu erzählen? Lieblingsthema?
Auch Lieblingsthema. Im Moment mache ich ganz viel. Ich habe einen super Kurs. Ich mache so Geruchsdifferenzierung, Geruchsspursuche. Ein bisschen anders, als man es kennt, weil ich mache kein klassisches Mantrailing. Das war mir immer so, da habe ich zu viele Jahre lang gemacht. Ich war in der Staffel mal und habe Mantrailing und Flächensuche gemacht und dachte dann, nee, ich muss mal was anderes machen, und mache jetzt sozusagen mit meinen ganzen privaten Hunden und meinen privaten Hundehaltern, ja, Teesuche. Also wir sprühen Tee, oder einer hat sich auf Kakaomüll verstiegen, und wir sprühen sozusagen die Nachbarschaft voll mit Geruchsspuren und lassen die Hunde die hinterher suchen, was zu unglaublich schönen und manchmal lustigen Gesprächen mit den Nachbarn führt, die sich fragen, was wir dort tun. Das ist im Moment. Das treibt mich um, weil das ist eine lustige Gruppe, die ich habe, und das macht echt viel Spaß mit denen.
Finde ich auch. Ja, also Nasenarbeit brauchen wir eh nicht reden, ist einfach total toll. Ist auch, finde ich, super faszinierend, wie unterschiedlich die Hunde auch suchen. Also dass ja tatsächlich jeder, kriegt gerade einen Anruf rein, nicht wundern. Egal. Ja, Nasenarbeit, total spannendes Feld, und ich finde es eben so super schön zu sehen, wie unterschiedlich Hunde eben suchen. Also die einen ja total ruhig und strukturiert, die anderen dann öfter irgendwie aufgeregter und sonst, also, und jeder macht es auf seine Weise total toll, aber ich finde es echt super spannend. Ja,
das ist auch total super spannend, weil auch natürlich die Menschen dahinter immer alle anders sind. Und egal, wie man als Menschen hat, die nehmen alle was davon mit, und ich höre ganz, ganz oft so, wenn die schon, ich sag mal, das 4., 5. Mal dabei waren, sagen die, es hat sich auch im Haushalt so viel verändert, im normalen Umgang mit dem Hund, weil die Menschen werden strukturierter, die lernen auch unglaublich viel übers Training, wenn wir solche komplexen Sachen trainieren. Und auf einmal, der Hund ist ruhiger, der Hund ist aufmerksamer, der Hund ist fokussierter. Und die Wahrheit ist, ja, weil der Mensch ruhiger, kontrollierter, überlegter handelt, ist auf einmal der Hund auch viel besser, auch jenseits der Geruchsspursuche.
Ja, und natürlich auch ausgelasteter in einfach sinnvoll. Also ja, wir brauchen ja nicht reden, gemeinsame Hobbys schweißen zusammen. Also es ist einfach auf so vielen Ebenen was Schönes. Ich habe ja ganz viele HörerInnen mit eher so unsicheren Hunden. Auch da kann ich es wirklich nur empfehlen. Also klar, der Hund muss auf einer Basis sein, wo er sich auf ein Training einlassen kann, auf irgendein Setting. Aber gerade dann ist eben so Schnüffelarbeit, kann unfassbar auch das Selbstbewusstsein fördern. Also das ist ein richtig, richtig cooles Hobby.
Unglaublich. Also ich habe manchmal so Angsthäschen mit dabei. Da denkt man immer so, huiuiui. Und auch die Besitzer sind völlig, oh mein Gott, es wird nie was. Spätestens 3. Stunde. Die haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Die freuen sich richtig. Ne, weil die wirklich auch, die erfahren Selbstwirksamkeit, die haben Erfolgserlebnisse.
Voll gut.
Und alle sind happy.
Voll schön. Okay, wolltest du sonst noch irgendwas dazu sagen? Sonst versuche ich jetzt mal hier irgendwie eine schlaue Kurve zu unserem eigentlichen Thema zu kriegen.
Mach mal eine elegante Überleitung zum eigentlichen Thema.
Da fehlt mir die elegante Überleitung. Also ich würde mal sagen, also das ist, glaube ich, hinreichend bekannt, dass Nasenarbeit total gut ist. Was wir aber immer wieder feststellen, wie du schon so schön gesagt hast, positiv arbeiten und so, dass dir das total wichtig ist, dass die Leute damit committed sind. Und wir stellen ja immer wieder fest, dass positiv arbeiten und positiv arbeiten wirklich sehr unterschiedliche Auslegungsformen haben kann. Und also wir sind auf diese Podcast-Folgen-Idee gekommen, weil, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie kamen wir vom Hundertsten ins Tausendste und die Janine und ich, wir haben uns so ein bisschen darüber aufgeregt, über Marketing im Hundetraining. Und es klingt natürlich jetzt hier, glaube ich, für viele von euch so ein bisschen, ja, was interessiert mich denn Marketing im Hundetraining? Und ich möchte euch sensibilisieren, dass es euch sehr wohl interessieren sollte, weil es Leute gibt, die einfach tatsächlich ein sehr gutes Marketing betreiben, um ihre wahnsinnig schlechte Arbeit gut an den Mann zu bringen und es auch leider Gottes sehr, sehr gut funktioniert. Und wir heute aber so ein bisschen drüber reden möchten und ihr könnt natürlich daraus einfach ziehen, woran ihr erkennen könnt, ob wirklich jemand gut arbeitet und worauf ihr euch da, also worauf ihr einfach achten könnt, wenn ihr mal wieder auf der Suche seid, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Das wäre so ein bisschen das Ziel. Wie immer, absolut unstrukturierte Folge. Wir schmeißen euch einfach rein, weil wir uns auch einfach reinschmeißen. Und genau.
Ich kann ja direkt mal anfangen. Das Problem an gutem Marketing ist nämlich, dass man schon gar nicht merkt, dass es Marketing ist, sondern dass man einfach denkt, boah, das ist ja wirklich toll gemacht und die Idee ist ja super und das Konzept ist bestimmt Bombe und man merkt gar nicht, dass es marketingmäßig von vorne nach hinten durchstrukturiert ist und einen deswegen sofort packt und erreicht. Und oft ist dieses, was so in glänzender Hülle verkauft wird, es sind oft so einfache Weisheiten. Also egal, wie komplex das Problem ist, was man hat, die Lösung ist immer ganz einfach. Die Lösung ist immer das Konzept, was in dieser Strategie gefahren wird. Und damit erledigt man auch jegliches Problem.
Und also jetzt vorab möchte ich jetzt auch nochmal sagen, ich bin ja überhaupt nicht per se gegen Marketing. Das ist was total Wichtiges. Wenn wir davon leben wollen, ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und natürlich gibt es auch bestimmte Strukturen und Strategien. Also einfach Emotionen zu erzeugen und sowas ist total wichtig. Aber also was mich, glaube ich, aktuell, wir werden auch so ein bisschen auf einzelne Punkte eingehen. Wir versuchen, keine Namen zu nennen und nicht persönlich zu bashen. Aber aktuell habe ich so das Gefühl, dass jeder genau muss irgendwie so ein Konzept entwickeln, dem er dann krude Namen gibt. Ich nehme jetzt einfach eins, das es nicht gibt, so das AST-Modell und dann wird da halt irgendwie unter AST irgendwie verschiedene Stufen. Es wird sich irgendwas ausgedacht und es wird so getan, als wäre das was völlig Neues, als wäre das irgendwas, was es noch nie auf dem Markt gegeben hätte. Und da dürfen wir einfach sagen, also sorry, aber wirklich bei allen Konzepten, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, sind es alles Dinge, die wir kennen. Das ist nichts, nie irgendwas jetzt krass Neues dabei, ja.
Nein, da ist nie was Neues dabei. Ich habe ja auch quasi so ein Spleen. Ich muss mir die Sachen ja dann immer durchlesen und manchmal auch kaufen, wo ich immer denke, ha, es ist so ein Zwiegespalt, unterstütze ich das auch noch. Aber ich muss es mir irgendwie angucken und lesen und bin jedes Mal eigentlich ja erstaunt, wie einfach das Kochrezept ist, wie alt die Theorie ist, die dahinter steckt, wie falsch die Theorie manchmal auch wirklich ist. Ne? Häufig, wo wir heute wissen, ja, ganz so war es doch nicht, ne, weil ja auch die Forschung weitergegangen ist. Und eigentlich finde ich das erschreckend. Und ich möchte nochmal darauf eingehen, was du eben gesagt hast. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Marketing und Sichtbarkeit. Ja. Also sichtbar müssen wir alle irgendwo sein, wenn wir davon leben möchten. Aber Marketing ist für mich eigentlich, ich glaube, das, was ich so heimtückisch am Marketing finde oder zumindest so in meinem eigenen Kopf, ist dieses, ja, es wird dir etwas verkauft und vermarktet, was eigentlich vor allem Schall und Rauch ist. Also eine kleine Idee wird so aufgeblasen ins Konzept, dass man denkt, oh Wahnsinn. Aber wenn man genug Fachverstand hat, um dahinter zu gucken, fällt es ja zusammen. Und man denkt so, ja, so wahnsinnig ist es jetzt nicht, wenn ich einfach auf den Hund zugehe und ihn bedrohe und er zurückweicht und das die Basis des Konzeptes ist. Ich weiß es nicht.
Ja, ich würde es nicht per se als Marketing tatsächlich, sondern ich finde, es gibt eine Definitionssache. Ich finde, es gibt auch sehr gutes Marketing, wo eben wirklich auch ganz klar formuliert wird, für wen dieser Kurs, dieses Angebot geeignet ist. Also wo es einfach darum geht, wirklich ganz klar die Informationen weiterzugeben an den Kaufinteressenten, damit er für sich entscheiden kann, ist es für meinen Hund geeignet oder nicht. Also wenn wir jetzt mal bei Also ich bin so im Background, es wird noch ewig dauern, an dem eben auch Programm für unsichere, ängstliche Hunde, und finde das auch total schwierig, weil das ja so komplex ist eigentlich, das Thema. Aber es gibt ja trotzdem ein paar Basics, die für alle wichtig sind, und da wird auf alle Fälle ganz klar sein, der Hund muss an einem Punkt sein, wo der in Situationen Futter nehmen kann und kooperieren kann. Das Programm eignet sich nicht für einen Hund, der noch irgendwo hinterm Küchenschrank hängt und überhaupt nichts machen kann. Die sind in dem Programm falsch aufgehoben. Und da finde ich, ist es eben dann meine Aufgabe im Marketing, das extrem klar zu formulieren, damit die Leute eben entscheiden können, ist es ein 1:1, was ich brauche, oder ist es erstmal eine gute Basis, die mir hilfreich ist.
Ja, also das ist denn, ich glaube, du hast da auch mehr Fachverstand, was Marketing angeht. Ich als alter Biologe denke immer so, ach, das ist doch eh eigentlich, das ist das Fleisch. Aber um die Definition will ich mich gar nicht streiten. Ich glaube, das, was mich immer so ein bisschen triggert, ist diese Allheillösung für egal welches Problem. Und wenn man dann dahinter guckt, ist sie sehr simpel, sehr einfach.
Ja, total. Nein, ich bin total bei dir. Also wir können ja jetzt einfach mal so ein paar Beispiele aufgreifen. Was mir aktuell nämlich zum Beispiel so viel reingespült wird, ist, ich bin ja viel eben auch in der Positiv-Bubble, in der Bedürfnisorientiert-Bubble, und gerade gibt es so einen Trend, wo immer so Reels aufploppen, wo irgendwelche, die nennen sich wahrscheinlich nicht Hundetrainerinnen, weil im Bedürfnisorientierten darf ja manchmal schon gar nicht mehr trainiert werden. Ich sage das jetzt schon so ein bisschen spitz natürlich, weil es dann darum geht, dass sie sich also damit hypen, dass sie Hunde haben, die keine Signale können. Und also damit wird ja impliziert, dass es was Schlechtes ist, dem Hund ein Signal beizubringen. Und da gehe ich nicht mit. Ich finde es total ätzend, weil mir geht es im Alltag auch nicht darum, dass ich die ganze Zeit ein Signal auf den Hund drauf drücke. Aber es gibt gewisse Situationen, wo es absolut unerlässlich ist, dass wir eine ganz klare Kommunikation aufgebaut haben. Und ich zusätzlich ja sogar auch noch finde, dass wir gerade eben auch im Training, wenn wir was wir ja auch viel in der Weiterbildung jetzt machen, ist ja eben Signale aufzubauen und sehr kleinschrittig aufzubauen und Dinge zu kontrollieren, und das natürlich, wir fitzeln das total auseinander, aber du lernst nochmal so krass viel über den Hund, weil es eben nicht nur, wir hören jetzt den Aufbau, sondern es wird ja dem Hund auch zugehört. Also was für ein Lernumfeld braucht dieser Hund? Welche Verknüpfung hat gerade stattgefunden? Ist es die ich haben will? Also ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel auch Deckentraining gemacht, und ja, die Mali kannte es schon, auch mal auf eine Decke geschickt zu werden. Und wir haben einfach aussortiert, was eigentlich ihr verknüpftes Signal ist, weil ich sage Decke und gleichzeitig geht bei mir die Hand und eine Kopfbewegung Richtung Decke. Und tatsächlich war es weder das stimmliche Signal noch das Zeigen mit dem Finger, sondern es war tatsächlich die Kopfbewegung, die Mali mit dem Deckensignal verknüpft hatte. Und das ist ja auch total spannend rauszufinden unter so ganz klaren Bedingungen, die ich im Training ja setzen kann, die ich im Alltag, also da passieren ja die Dinge auf dem Gassi, wenn ich anfange, irgendwas aufzubauen, ist es schwierig, weil ich ständig schon krasse Ablenkungen habe. Und deswegen finde ich das was ganz Gefährliches, so gegen Signale zu bashen, sondern beides, alles, das eine machen, das andere nicht lassen, so.
Ich habe manchmal das Gefühl, dieses Pendel in der Hundeerziehung ist von einem Extrem ins andere Extrem geschwenkt. Ne? Früher haben wir die Hunde halt totgeprügelt auf den Trainingsplätzen, jetzt dürfen sie alles machen und oh mein Gott, auf gar keinen Fall irgendwie einschränken oder Konsequenzen oder Grenzen aufzeigen. Und natürlich brauchen wir eine Kommunikation mit unserem Hund. Wir leben mit unserem Hund. Kommunikation ist super wichtig. Und ein Signal ist ja total viel. Also auch da kommt es wieder auf die Definition an.
Ja.
Ne? Signale sind, wenn wir aufstehen. Signale ist, wenn wir die richtigen oder falschen Schuhe für den Hund anziehen.
Sehr gut, ja.
Signale ist, ne, ob wir die Augenbraue heben oder nicht, ob die Hand zur Futtertasche geht oder nicht, ob wir überhaupt Futter mit haben heute. All das sind ja Signale, und das, was man sich immer vor Augen halten muss, Lerntheorie, gilt für alle Säugetiere. Also jeder Hund lernt, jedes Säugetier lernt den gleichen Prinzipien. Und Kommunikation ist unglaublich wichtig.
Ja, bin ich total bei dir. Genau, also das sind so Sachen, die mir auffallen und die einfach was mit mir machen und mich ärgern. So, was regt uns noch? Also, wir waren viel bei dem, also wir nennen jetzt nicht die Autoren, aber was ja vor, ist ja schon einige Zeit her, ist schon länger auf dem Markt, ist eben dieses Ding der Raumverwaltung zum Beispiel. War ja auch ein und das war, muss man jetzt wirklich sagen, im niedrigsten Bereich echt gutes Marketing. Also von der Marketingperspektive, es ist in aller Munde dieses Buch, ich weiß gar nicht in der wievielten Auflage und so weiter. Also vom Marketing her kann man sagen, großartig gemacht. Vom Inhalt her halt einfach echt, also abartig. Also den Hund halt einfach körperlich zu bedrängeln, wenn er irgendwo nicht hin soll. Und das als die ultimative Geschichte zu verkaufen, ist, ich finde es echt peinlich. Ich finde es wirklich peinlich und es tut mir natürlich einfach für alle Menschen leid, weil die meisten fallen ja nicht absichtlich darauf rein, sondern es ist einfach gut verkauft und sie denken, ah ja, und es ist ja eine ganz natürliche Kommunikation und natürlich geht es alles ohne Leckerlis und so weiter. Was da aber eben für Emotionen mitschwingen beim Hund, wenn man da sich mal wieder auseinandersetzen würde, auf die Körpersprache zu achten, auf die Emotionen, die uns da transportiert werden, wie es dem Hund geht, dann sieht die Kiste halt einfach nochmal anders aus.
Dann sieht die ganz anders aus. Eigentlich ist das, wenn man das mit dem falschen Hund macht, grob fahrlässig, weil der springt einem ins Gesicht und dann hat man ihn da und dann landet er beim Tierarzt und wird eingeschläfert, weil er zu aggressiv ist. Und das lag nicht am Hund, das lag einfach schlicht am falschen Training, weil man sozusagen massiv den Hund bedroht hat, Räume sozusagen eingenommen hat
ja.
Und verwalten wollte auf eine Nicht-Hunde-Kommunikation-Art. Und das ist schlimmstenfalls das Ergebnis. Das Schlimme daran ist, dass das war, also ist ja nicht nur ein Autor, der auf den Zug aufgesprungen ist, sondern wir haben ja bereits mehrere Autoren, die marketingmäßig das astrein machen oder auch ganze geschützte Namenskonzepte entwickelt haben dahingehend. Und das, was den Leuten nicht gesagt wird, ist, naja, also wenn wir uns das Lernen theoretisch angucken, was macht ihr? Ihr bedroht den Hund, ihr arbeitet mit Angst, ja? Und ihr schüchtert den Hund ein. Das funktioniert bei Hunden, die total sensibel sind. Die geben den Raum sofort frei. Ne? Man hat aber natürlich den immensen Impact auf die Hundhalterbindung, weil so ein Hund wird nicht in einer Angstsituation denn auf einmal zu euch gerannt kommen und sagen, bitte, bitte beschütze mich, wenn ihr ihn sonst immer nur wegschickt.
Ja, ganz wichtig. Also das bitte nochmal alle sacken lassen.
Und wenn ihr sozusagen nicht das schüchterne Modell habt, sondern eher das Modell, das unter Stress auch mal nach vorne geht, dann kann im schlimmsten Fall so weit laufen, dass man den im Gesicht hat. Und dann heißt es der Hund und es ist nicht der Hund, das ist der Mensch, der nicht entsprechend mit dem Hund kommuniziert. Und so ein bisschen übel allen Problems ist ja, wir haben ja keinen, wie sagt man so schön, wir haben ja keinen Goldstandard im Hundetraining. Es ist kein Ausbildungsberuf, es gibt keine allgemein gültigen über alle Hundetrainer gehenden Agreements, sondern Hundetrainer ist ja erstmal auch überhaupt gar kein geschützter Begriff. Also jeder darf sich Hundetrainer nennen, Hundeverhaltensexperte, Hundepsychologe.
Psychologe auch? Ich dachte, Psychologe wäre geschützt. Ja. Ah, okay, krass.
Nein, Hundepsychologe darfst du dich so nennen. Und das Einzige, was du brauchst, ist ja deine Veterinäramtszulassung.
Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema, die jetzt nicht für alle relevant ist, aber ja.
Ja, aber auch das fängt ja schon an. Also
voll.
Wie viele Leute da draußen wissen, dass man eigentlich eine Zulassung vom Veterinäramt braucht?
Und ja, aber da sind wir ja auch wieder, also diese Zulassung vom Veterinäramt ist ja auch, also wo bist du, welchen Prüfer hast du, ist ja auch von bis. Und da sind ja auch, also bei uns, ich hatte in der, ich glaube, theoretischen Prüfung, praktisch, ich weiß nicht, aber teilweise oder auch einfach viel gehört, dass einfach da halt auch in Gremien sitzen Leute drinnen, wo du echt nicht zuschauen willst, wie die mit Hunden umgehen. Also wo man halt einfach auch sagt, das ist wirklich auch unterste Schiene, das hat nichts mit neuen Standards, wissenschaftlichen Standards zu tun. Ich will einmal noch ganz kurz auf das Raumverwaltungsding nur zum Abschluss auch sagen, was ja auch da im Marketing nochmal total krass ist, ist, dass einfach die Aussage getroffen wird, dass Hunde in Räumen denken. Und diese Lüge, die hat sich total festgesetzt und es ist eine Lüge. Es gibt dafür nichts an wissenschaftlichen Belegen, dass das stimmen würde, sondern es ist einfach eine Behauptung. Und da, glaube ich, möchte ich hier jetzt auch nochmal alle dazu einladen. Ich glaube, dass ganz häufig noch so dieser Trugschluss drinnen ist, wenn jemand ein Buch geschrieben hat oder wenn jemand ein YouTube-Video reingestellt hat, dann muss das ein Experte sein. Also dann muss das die Wahrheit sein, was da behauptet wird. Und Leute, das ist halt leider nicht so. Egal, ob sie im Fernsehen auftreten, ob sie, also so bitter es auch ist, ob sie Bücher schreiben oder sonstiges, ihr könnt euch wirklich nicht darauf verlassen. Es ist halt alles Marketing. Punkt. So, jetzt wieder Schnörkel zurück. Wo warst du jetzt? Ich habe den Faden verloren, weil ich wollte es nur unbedingt.
Es ist gar nicht so schlimm, aber ich kann auch hinzufügen und hört immer auf euer Bauchgefühl.
Ja.
Ich finde, das Bauchgefühl ist total wichtig. Sobald man irgendwie denkt, oh, es gefällt mir aber nicht oder ihr habt ein mulmiges Gefühl, dann würde ich gehen. Also dann ist das auch nicht das Training, was ich gerne machen möchte, denn bin ich da falsch, ist dann suche ich mir jemanden, wo ich ein gutes Bauchgefühl habe.
Also da, wo auch auf euch Druck ausgeübt wird, würde ich jetzt mal sagen. Also das hat man ja immer auch mal, also wir machen das ja beide schon sehr lange und ich war ja früher auch viel im Live-Training und dann ist ja auch mal so eine Übung, wo du Leuten sagst, mach jetzt, weiß ich nicht, XYZ irgendwas und die tun sich einfach mit der Übung aus irgendwelchen Gründen einfach schwer, dann ist es ja auch da für mich total wichtig, die Person ernst zu nehmen und zu sagen, ah, warte, dann überlegen wir uns mal, wie wir die Übung für dich umstellen können. Oder ich erkläre dir nochmal, warum ich das trotzdem für sehr sinnvoll halte oder so irgendwas, ja. Also der Druck darf ja weder auf den Menschen noch auf den Hund so ausgelastet werden, dass die sich irgendwie unangenehm fühlen.
Eine andere rote Flagge ist auch immer schön, wenn man vorgeführt wird. Wenn man selber das Gefühl hat, man selber kann es im Moment nicht so gut und jetzt wird man auch noch vorgeführt und der Gruppe wird an einem selber das Exempel statuiert, wie es aussieht, wenn es nicht klappt.
Ja.
Ja, auch das hat nichts mit gutem Training zu tun.
Absolut.
Und mein Gefühl ist auch, wenn ich mich in die vielen Live-Trainings, ich arbeite ja hier viel mit Kolleginnen im Raum auch zusammen, je nachdem, wo ich bin, denke ich auch immer, es ist manchmal komisch, weil je einfacher das Training ist, je klarer die Anweisung und je gleicher die Anweisungen sind für diverseste Probleme, desto angenehmer ist es für die Halterin. Also mein Training ist immer total anspruchsvoll, weil ich gucke mir das Team an und gucke mir das Problem an und bastel eine individuelle Lösung. Das erfordert aber auch von den Halterinnen, dass sie quasi aktiv mitdenken, dass sie ihren Hund beobachten, dass sie lernen, ihn einzuschätzen, lernen, auch einzugreifen, wann muss ich was wie machen. Und es gibt Kollegen, die lassen 50 Menschen über den Platz dann in militärischen Zweier rein und die Ansage ist immer die gleiche. Und auch deren Kurse sind total voll. Und ich habe mich schon ganz oft gefragt, also worin liegt das? Ist das dieses, man selber gibt seinen Verstand sozusagen am Zaun ab, geht mit dem Hund auf den Platz und muss nicht mehr selber aktiv denken, sondern läuft nur noch unter Anweisungen mit und nach 60 Minuten am Zaun holt man den Verstand wieder ab, sagt, habe ich gut gemacht und man fährt nach Hause, weil ich immer denke, das wäre auch kein Training für mich.
Nee, ich glaube, dass das tatsächlich, das ist oft so ein Pragmatismusfaktor. Also gerade eben jetzt ist ja meistens die Hundevereine, die mit so extrem großen Gruppen arbeiten und die sind einfach günstig. Also da zahlst du halt nicht so viel, weil es ist halt ein Verein und nicht ein Unternehmen, das quasi sich wieder finanzieren muss, etc. pp. Ich mache das auch nicht auf freiwilliger, ehrenamtlicher Basis, sondern ich muss meine Miete davon bezahlen. Also klar muss ich einen anderen Preis aufrufen. Und dann ist es, glaube ich, oft auch der Pragmatismus, also im Live-Training, wie suchen denn die Leute eine passende Hundeschule? Die gehen auf Google und nehmen einfach die am nächsten dran ist. Punkt. Also ich glaube, es hat manchmal jetzt schon so ein bisschen stattgefunden, dass eben so Netzwerke wie Trainieren statt Dominieren oder IBH oder sowas, da kannst du ja Trainersuche machen. Da haben, glaube ich, schon viele Leute mitgekriegt, okay, ich würde gerne positiv arbeiten. Da habe ich nochmal eine andere Suchfunktion quasi, um vielleicht jemanden zu finden, der da zu mir passt, aber halt lang nicht alle.
Da ist das Angebot zu groß und zu divers. Also wir sind ja zum Glück nicht mehr vor 30 Jahren, dass es eine Hundeschule um 50 Kilometer gab, sondern mittlerweile gibt es ja gefühlt an jeder Straßenecke eine.
Ja. Aber immer noch häufig wenig gute und wirklich bis in letzter Instanz positiv arbeiten. Also habe ich schon immer wieder auch in der Verhaltensberatung, in der kompletten Dachregion, und gerade wenn die halt irgendwo im ländlicheren Bereich, also wir hier in München haben jetzt schon natürlich deutlich mehr, also städtisches Umfeld, glaube ich, ist da einfach ein Stück moderner, leider, also meine ich, ganz ohne Bash, ist einfach nur mein Erfahrungswert und mein Feedback, was ich oft höre. Im ländlicheren Bereich nach wie vor wahnsinnig viel Vereine. Und da glaube ich auch oft so, tatsächlich dann wieder das Mindset bei vielen Trainerinnen ja auch ist, die trauen sich gar nicht, ordentliche Preise aufzurufen und wirklich ihren Stil zu verfolgen, sondern da ist ja dann auch häufig so dieses, ja, aber da kostet halt nur 5 Euro oder so. Da kann ich ja dann auch nicht mehr verlangen. So, doch, du musst auch mehr verlangen. Du musst dich einfach nur deutlich in der Qualität dann abheben. Und das dauert natürlich ein bisschen einen Moment, bis sich das dann rumspricht.
Wir haben natürlich im städtischen Bereich auch ganz andere Anforderungen an den Hund.
Ja, auch noch, ja klar.
Ne? Also im Ländlichen, da lebt er irgendwo im Hof und soll nach Möglichkeit den Besitzer nicht beißen und den Besucher auch nicht. Aber hier in der Stadt überlegt man das Anforderungsprofil an unsere Hunde. Die sollen öffentliche Verkehrsmittel fahren, die sollen mit ins Café gehen, die sollen abends mit ins Restaurant, die sollen durch den Stadtpark laufen, die sollen nett sein zu Mensch und Hund, die entgegenkommen. Da muss man mitunter schon richtig was für tun, dass das so reibungslos klappt.
Ja, absolut. So, ich überlege gerade. Was ich auch noch so ein ganz fürchterliches Marketing-Ding finde, ist ja dieses, ich arbeite nicht über Kekse, wir arbeiten über die Bindung. Das finde ich auch so ein richtiger Schlag.
Ja.
Ah, okay, leg los.
Ja, weil der Hund alles für dich tun muss. Und weil er dich so liebt, muss er alles für dich tun und er darf überhaupt keinen Keks. Und im Höchstfall darf er ein Lächeln bekommen und dann wird er alles für dich tun. Ja, nein.
Okay, lass es uns mal ein bisschen aufdröseln. Also, hier können wir natürlich auch so ein bisschen in den Kontext hängen. Wenn du Glück hast, dass du einen Hund hast und den in ein Lebensumfeld, das sehr passend für den individuellen Hund tatsächlich ist. Das heißt, ihr habt für den Hund wenig negative Lasten im Alltag. Dann kann es tatsächlich super gut funktionieren, dass man Leckerlis abbaut oder weniger Leckerlis. Oder wenn du jetzt, Achtung, ein bisschen Rassekeule, wenn du halt einen Hütehund hast, die schon meistens Endorphine ausschütten, nur wenn sie zusammenarbeiten dürfen mit einer Person, dann kann es auch manchmal sein, dass ich sage, ich muss vielleicht nicht ganz so viel einsetzen. Also kommt eben auf die Situation drauf an. Ich gebe jetzt auch mal ein konkretes Beispiel. Der Anton hatte wirklich einfach, also unser verstorbener Dalmatiner, hatte echt einfach viel Freude an Kooperation mit dem Menschen. Also ich habe immer gerne Belohnungen gegeben, aber ich musste beim Anton einfach nicht mehr so viel Belohnungen dabei haben. Also wenn wir spazieren gegangen sind, hatte ich ein paar Leckerlis einfach in der Hosentasche drin. Und wenn ich den mal abgerufen habe oder sowas, dann gab es eine Belohnung. Dann ist die Mali eingezogen und die Mali ist halt ein Hund, die wäre einfach, ja, wahrscheinlich nur durch den Wald gerast, wenn man sie irgendwie gelassen hätte. Das heißt, ich musste viel mehr verstärken, auch bei mir zu sein und wieder viel mehr Beschäftigung quasi mit einbauen, die ich dann auch belohnen musste, weil ihr Bedürfnis ein anderes gewesen wäre. War der Anton dann Nutznießer? Also da muss ich es halt dem Hund einfach anpassen. Manchmal ist es ja auch noch ein Altersding, so die ersten 3-4 Jahre muss ich einfach mehr Gas geben. Es ist einfach so. Ich muss Verhaltensweisen, die ich haben will, einfach verstärken. Und in dem Zuge dürfen wir natürlich auch nochmal sagen, dass zwar Verstärkung nicht nur Keks und Futter ist auf den Spaziergängen, sondern es ist vielfältig. Kann ja dann eben auch eine runde Nasenarbeit oder sonst irgendwas sein, wenn der Hund da wahnsinnig viel Spaß hat oder auch ein lustig aufgebauter Trick. Kann alleine die Abfrage des Tricks, der aber über Kekse meistens aufgebaut wurde, nur by the way, kann schon zu Freude beim Hund führen. Aber ich muss eben immer auf den einzelnen Hund und die Situation schauen. So, oder? Würden wir es doch mal festhalten.
So würden wir es sagen. Und je gestresster der Hund ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der Einsatz der Kekse. Ne? Und man muss, wie du gesagt hast, immer auf das Hundemodell gucken. Ich habe ja jetzt so eine rumänische Straßenhündin, die schon ein bisschen älter ist. Die hat anfangs für jeden Schnullibulli einen Keks bekommen, gerade im Handling mit mir. Ne? Die konnte Nähe nicht so gut ab, die konnte Anfassen nicht so gut ab. Also habe ich dir das sehr lohnenswert gemacht, wenn ich die anfasse, wenn ich nach Zecken suche, wenn ich der im Gesicht rumkrabbel. Weil ich bin natürlich auch eine Hundemutti, ich will die ja auch mal kuscheln. Also haben wir ganz viel wirklich Kuscheln trainiert. Und es hat sich immer gelohnt, dafür gab es immer ein Kekschen. Und jetzt habe ich einen Hund, sobald die irgendwas komisch findet oder sich gruselt, kommt die ganz schnell angelaufen, weil sie natürlich auch meine Nähe mit unglaublich viel positiven Emotionen verknüpft hat und Sicherheit. So, kriegt sie jetzt noch für jedes Küsschen einen Keks? Nee, aber ab und zu fliegt natürlich immer noch ein Keks, weil ich will mir ja dieses Anfassen erhalten können.
Ja.
Und nicht nur, also es macht ja auch vieles leichter, wenn wir denn beim Tierarzt mal waren und der musste sich die Zähne angucken oder Zahnstein entfernen, dann geht das, weil sie gelernt hat, dass diese Nähe und nach Anfassen im Gesicht immer etwas Positives kommt. Und natürlich kriegt die denn beim Tierarzt so viel Kekse reingestopft, auf Deutsch gesagt, ja, nach dem Zahnstein wegmachen, wie sie gerne haben möchte, damit das beim nächsten Mal auch nochmal so reibungslos klappt. So, die Hündin, die ich davor hatte, ein Labrador-Retriever, mit der habe ich ganz viel, ne, Flächensuche, Mentrailing und Rettungshundearbeit gemacht. Die war total happy, wenn ich die einfach angelächelt und gelobt habe und ein Stück gelaufen bin. Super, war die happy mit. Aber man muss halt immer wirklich gucken, was ist das für ein Hund? Woher kommt der? Wie gestresst ist der im Moment? Und wie schwierig ist auch die Aufgabe, die ich gerade von ihm haben möchte?
Voll. Ja? Also ich merke das zum Beispiel auch, die Mani war früher auch, also spätestens draußen wollte die nicht angefasst werden. Ja, wie gesagt, da wollte die ins Unterholz Blödsinn machen und lass mich bloß zufrieden. Ich komme dann schon irgendwann wieder. Und das haben wir eben auch so klein. Und es ist auch so oft, dass wenn wir mal irgendwo was beobachten, dann kommt die auch manchmal und setzt sich so neben mich und lehnt sich so an. Ah, da sterbe ich ja innerlich, weil ich das so süß finde. Da kann man auch mal runtergehen und die krauen. Und es gibt Situationen, da findet sie das total cool. Ja, also wenn man mal ein Reh beobachtet, das sehr statisch ist oder so, dann sitzt sie zwar atmend da, aber dann kann eben auch so ein Kraulen helfen. Aber es gibt auch Momente, wo man einfach merkt, da will sie nicht angefasst werden. Und wenn sie eine Belohnung haben will, dann ist es eine Futterbelohnung. Punkt. Und darum geht's ja auch. Und da möchte ich jetzt auch mal so, es wird dann immer so getan, als würden die Kekse die Bindung quasi kaputt machen, weil der Hund, also man wird ja nur der Futterautomat und diese ganzen Geschichten. Und es ist ja umgekehrt. Also der Hund zieht ja nicht ein und hat eine Bindung zu uns, sondern über dieses, wie gehe ich im Alltag mit meinem Hund um, wie gehe ich mit meinem Hund um, wenn wir eben trainieren und ganz, ganz an allererster Stelle natürlich, wie gehe ich mit meinem Hund um, wenn er nicht gerade so in Anführungszeichen funktioniert, wie wir es gerade nicht haben wollen. Das fördert die Bindung und es kann eben über, ich belohne vielseitig, ich bringe ihm einfach wirklich bei zu sagen, hey, das machst du super, das machst du super, da bist du total großartig, das lässt ihn wachsen und da wird der happy.
Und man muss auch immer sagen, Bindung ist nicht in Stein gemeißelt.
Ja.
Bindung kann auch von gut wieder nach schlecht gehen, aber sie kann auch von schlecht wieder nach gut gehen.
Ja.
Und das, was aber passiert, wenn ein Hund sich wohl und sicher fühlt, eine gute Bindung hat, die Halterinnen sozusagen bedürfnisgerechter mit dem Hund umgehen und ihn abholen emotional, wo er steht, ist, der Hund lebt auf. Der Hund blüht auf, der Hund bewegt sich freier, er wird immer ungehemmter in der Bewegung und es wird ein richtig lustiges Kerlchen.
Voll.
Und das ist, wenn man den Blick dafür hat, ultra schön zu sehen, weil ganz viele Hunde laufen gehemmt durch die Gegend.
Mhm.
Ja, also wie viele HalterInnen sind quasi zufrieden mit ihren Hunden, wenn sie einfach unscheinbar sind, ruhig sind, liegen, keinen großen Bewegungsradius haben, hinterher dappeln, dann ist man total happy, weil der Hund ja in Anführungsstrichen so super gut erzogen ist. Und was da eigentlich passiert ist, ist, dass der Hund total gehemmt ist und sich gar nicht mehr traut, irgendwas zu tun. Ja, hat man ja ganz oft immer, wenn man sagt, nein, lass es nicht, mach es nicht, nein, 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 nein. Also wenn der überwiegende Erziehungsstil Nein und Verbote ist und Einschränken, ja, Raum einnehmen, wo wir bei Marketing wären, hemmt man den Hund. Und man hat einen total passiven, gehemmten Hund. Und oft wird dieser Hund als besonders gut erzogen und als besonders angenehm wahrgenommen, weil er so pflegeleicht erscheint.
Also ich finde, da ist zum Beispiel so ein perfektes Beispiel, um den Unterschied wahrzunehmen, ist Leinenführigkeit. Also ich trainiere eigentlich gar keine Leinenführigkeit, weil wir das eher über gemeinsames Beobachten, Hund gibt Tempo vor und so weiter, funktioniert es bei mir im Training tatsächlich sehr entspannt mit den Hunden, mit denen ich arbeite. Ja, also, aber wir haben es ja früher auch, habe ich viel gemacht. Und es gibt ja entweder die Version, wo sich die Leute darauf fokussieren, dass der Hund nicht zu schnell wird. Also der hat nicht aus der Reihe zu tanzen. Es wird sich darauf konzentriert, was der Hund nicht machen soll. Und es wird eben eine Hand vor den Hund gehalten oder es wird der Oberkörper eingeschränkt oder sowas. Also dass der eben Tempo rausnimmt, sobald er nur ein Millimü zu schnell geht. Oder ich arbeite eben zum Beispiel über Futterbelohnung, wenn der an der richtigen Stelle läuft. Und das siehst du an der Körpersprache extrem, ob der Hund an der Seite des Menschen läuft, weil er es geil findet, weil es lohnenswert und schön für ihn ist, oder ob der da läuft, weil er sich einfach nicht mehr traut auszuscheren, weil er überhaupt nicht mehr an der Umwelt teilnimmt, weil die fangen ja da gar nicht mehr an, irgendwie zu versuchen zu schnüffeln oder irgendwas, weil die trauen sich ja dann einfach gar nichts mehr. Und dann sind die akkurat natürlich, aber so sehen sie halt auch aus. Gar nicht mehr wie ein Lebewesen.
So sehen sie auch aus.
Ja.
Ne? Also ich mache das ja auch schon etwas länger und früher in den Begleithundeprüfungen wollte man die ja so passiv haben wie möglich und so gehemmt wie möglich und Rute sollte hängen und die sollten mit angeklappten Ohren neben einem herlaufen. Und mittlerweile hat sich auch da ja das Bild ein bisschen gewandelt. Ne? Man will jetzt die Ohren nach vorne, die Rute gerne in der horizontalen wedelnd haben.
Ich glaube, kommt doch aber auch auf den Verein an, oder? Wo du die Begleithunde...
Es kommt ein bisschen auf den Verein an, aber es gibt Vereine, da hat es sich geändert. Aber das hat deine Anekdote natürlich beim Training auch erstmal zu viel Fragezeichen geführt, weil man gar nicht wusste, wie man jetzt trainieren sollte, um das Bild des Hundes zu ändern. Es musste ein Umlernen und Umdenken stattfinden.
Ja, voll.
Leider noch nicht flächendeckend.
Überhaupt nicht. Ich finde sogar, ich habe tatsächlich eher so im Gegenteil gerade das Gefühl, dass das Aversive wieder sehr auf dem Vormarsch ist, was, finde ich, so zu der ganzen Stimmung im Land irgendwie passt. Diese sehr viel frustrierte Menschen, die irgendwo das auslassen müssen und dann muss wenigstens dieser Hund funktionieren, weil über irgendwas muss ich noch Macht haben. So.
Sehr schön beobachtet, schön im Zusammenhang, ne, mit der Stimmung in der Gesellschaft und was hinzukommt, all das, was bekannt ist, all das, was groß ist, all das, was wir populär wissenschaftlich lesen, all das, was wir im Fernsehen sehen.
Ja.
All das arbeitet ja überwiegend aversiv, auch wenn es nicht immer den Stempel aversiv trägt. Aber die Techniken, die darin beschrieben werden, wenn man sie mal sich durchliest, funktionieren auf dem aversiven Einschüchterungsprinzip. Ja, man macht Druck auf den Hund, egal in welcher Form. Was mir noch aufgefallen ist, ist, das finde ich auch faszinierend, es sind ja überwiegend Männer, die im Marketing, im Hundebereich oben an der Spitze stehen. Ja?
Mhm.
Und ja.
Und wenn du sonst in Ausbildungsstätten bist, sind es nur Frauen. Das ist total selten, dass da irgendwo, also das ist ja immer so krass, wir haben mal einen Typen mit dabei. Wow. Aber wie du schon sagst, ganz oben, also oben in Anführungszeichen, also von der Umsatzliste sagen wir jetzt mal ganz oben, klassisch wieder die Männer, wo du echt denkst, Brechreiz. Also es tut mir echt leid, es hat nichts mit Neid zu tun, sondern es ist einfach so diese Bestätigung von Welt, echt, ja, krass. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. So, ihr Lieben, das war's mit dem ersten Teil von dem wunderbaren Gespräch mit der großartigen Janine. Nächste Woche geht es dann natürlich weiter und ich hoffe, ihr freut euch schon. Ich hoffe, der erste Teil hat euch gefallen und wir sehen, hören uns dann kommenden Montag. Schöne Woche!